Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Wer sich vielleicht noch an die Fernsehserie Der große Bellheim mit Mario Adorf erinnert oder an die Krupps, der wird bestimmt zustimmen, dass diese Geschichten deutscher Unternehmer ganz schön fesselnd sein können. Und das denken sich offenbar auch immer mehr Autorinnen und Autoren, denn es gibt so einen richtigen Boom von Firmenfiction. Und warum das mitten in der Wirtschaftskrise so gut läuft, darum geht's bei uns gleich. Haribo, Balsen oder Dallmayr, das sind klingende Namen der deutschen Unternehmergeschichte. Und allein, wenn man sie hört, sieht man ja schon so Gummibärchen und Kekse vor dem inneren Auge herumschweben. Womit wir hier aber jetzt keine Schleichwerbung machen wollen. Es geht vielmehr um ein Buchmarktphänomen, denn solche Unternehmen, die sind auf einmal Hauptdarsteller in ziemlich erfolgreichen Romanen. Warum das so ist, hat sich mein Kollege Nils Schniederjan angeschaut. Hallo Nils.
Hallo.
Die so historische Familiensaga, das gibt es ja eigentlich schon immer jetzt, aber jetzt auf einmal so Douglas-Familie oder die Balsens, also historische Unternehmensgeschichten in Romanform. Was sind das überhaupt für Bücher?
Ja, also das sind so Titel wie Die Douglas-Schwestern oder Haribo, So schmeckt das Glück oder Dallmayr, Der Traum vom schönen Leben. Und die Cover, das sind so ganz typische historische Unterhaltungsroman-Cover. Also der Klassiker ist, dass man so eine Frau in einem ganz prächtigen, epochentypischen Kleid sieht. Die hat dann dem Betrachter so den Rücken zugekehrt. Im Hintergrund sieht man einen traditionellen Altbau oder irgendein historisches Interieur. Und das Neue, was man jetzt sieht, ist eben, dass dann vorne mit da auf dem Cover einfach ein Firmenlogo ist. Und davon gibt es wirklich immer mehr. Also allein in diesem Jahr erscheinen Bücher über die Firmen Faber-Castell, Haribo, Lego, Lindt, Schwartau und Sprüngli. Und ein guter Teil von denen wird dann auch zu Bestsellern.
Aber was wird denn da erzählt? Also hat da irgendwie die Firma jemand beauftragt, die Unternehmensgeschichte nachzuerzählen? Oder was ist das?
Also bleiben wir erstmal dabei, was da erzählt wird. Also das sind oft Geschichten, die sich dann über drei Bände erstrecken, über mehrere Jahrzehnte. Meistens ist es dann das frühe bis so mittlere 20. Jahrhundert. Und da wird dann eigentlich ganz genretypisch mithilfe von melodramatischen Momenten, von Szenen aus dem Privaten und Historischem erzählt und da eben der Aufstieg dieser einzelnen Firmen nacherzählt. Dabei gibt es schon viele so sehr gut recherchierte historische Details. Manche Bände haben sogar ein Anmerkungsverzeichnis mit Quellen, die dann oft auch aus dem Firmenarchiv kommen. Gleichzeitig wird da dann sehr viel so Privates aufgebauscht, damit man eine tolle Geschichte hat. Also da geht es dann um Todesfälle, um Ehebruch, um Abtreibung, um Waisenkinder, die man aufnimmt, der Patriarch stirbt und so weiter, diese ganzen Klassiker. Und da herrscht dann die ganze Zeit so ein leicht moralisierend optimistischer Tonfall. Also die Geschichte ist eigentlich immer, wer fleißig ist, wer Verantwortung übernimmt, der führt die Firma dann letztlich zum Erfolg. Und das erzählerische Grundprinzip ist natürlich, dass man von Anfang an weiß, dass das Unternehmen erfolgreich wird. Und das ganze Drama liegt dann sozusagen auf dem Weg dorthin. Die Prosa selbst ist eher so ein bisschen funktional, unauffällig, würde ich sagen, wird oft durch sehr lange, ausführliche Dialoge getragen. Und die Figuren sind auch sehr klar, wer gut, wer böse ist. Und interessant ist, es stehen eigentlich immer Frauenfiguren im Mittelpunkt. Also es sind nicht diese Erzählungen von der Mann, der Patriarch schafft die Firma, sondern es sind immer die unauffälligen Frauen, die dann so von der Seite die Firma übernehmen und zu neuer Größe bringen.
Aber das ist ja schon einigermaßen erstaunlich, weil jetzt so viele Unternehmerinnen, die es schon vor 100 oder 150 Jahren gab, würden mir jetzt so gar nicht spontan einfallen.
Ja, selbst wenn es eigentlich in der Firmengeschichte gar nicht die ganz starke Frauenfigur auf den ersten Blick gibt, dann versuchen die Autoren trotzdem irgendwo eine Figur zu finden, die man in den Mittelpunkt stellen kann, die als Frau, die sozusagen eine Frau ist. Also zum Beispiel gerade ein Bestseller sind die Schwartau-Schwestern. Und wenn man das dann googelt, also diese Firma Schwartauer Werke, die machen ja Konfitüren. Und die wurde eigentlich gegründet von zwei Brüdern. Und was macht man dann? Man erzählt die Geschichte trotzdem ausgehend von zwei Schwestern, weil in Wahrheit hätten die Idee gehabt, dass man Konfitüre verkauft und nicht Bonawachs und Fußbodenöl. Und so findet man dann quasi immer eine Möglichkeit, es doch über Frauenfiguren zu erzählen. Und wenn man sich so ein bisschen umhört, ist der Grund eigentlich ganz einfach. Historische Unterhaltungsromane werden einfach hauptsächlich von Frauen gelesen. Und es gibt natürlich auch erzählerische Gründe. Denn eine Frau, die sich Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts versucht hat zu behaupten, die hatte natürlich starke Widerstände, gegen die sie sich dann behaupten musste. Und da lässt sich dann so eine ganz klassische Heldenreise perfekt erzählen. Die Protagonistin will irgendwas, trifft auf Widerstand, wächst daran und schließlich triumphiert sie dann. Und so kann man dann quasi diese Unternehmensgeschichte, diese Erfolgsgeschichte verbinden mit der Erzählung einer Frau.
Ist erzählerisch auf jeden Fall interessant. Aber jetzt hattest du ja am Anfang gesagt, dass da auch immer diese Firmenlogos auf dem Cover sogar drauf sind. Heißt das denn, dass das auch quasi Aufträge von diesen Unternehmen sind oder mit denen zumindest abgesprochen?
Ich habe mich das auch am Anfang gefragt. Nach allem, was ich weiß, ist das, wenn dann die Ausnahme, beziehungsweise ist mir kein Fall bekannt, wo die Firma es wirklich offiziell beauftragt hat und zugibt. Was passiert ist, dass die Recherchen häufig so in Absprache mit den Unternehmen stattfinden. Also da werden dann manchmal schon die Firmenarchive geöffnet für die Autorinnen und Autoren, damit die Erzählstoff bekommen. Aber ich habe mit ein paar Autoren gesprochen und die sagen, manchmal sind die Unternehmerfamilien im Hintergrund auch dem ganzen Projekt dann gar nicht so wohlgesonnen, weil da wühlen natürlich erstmal Fremde in der Familiengeschichte, reichern sie dann irgendwie nach eigenem Ermessen einfach mit Fiktivem an und liefern das sozusagen der Beute zum Fraß aus. Während aber die Unternehmerfamilien da manchmal so ein bisschen skeptisch sind, sind die Marketingabteilung natürlich Feuer und Flamme und so passiert es dann, so kriegt man es meistens hin, dass sie sich dann doch irgendwie öffnen, weil die haben zwar dann keine Kontrolle darüber, was erzählt wird, aber sie wissen natürlich, dass da jetzt keine besonders kritische Geschichte erzählt wird und man hat natürlich diese kostenlose Markenpräsenz auf dem Bestsellerregal.
Aber sind das eigentlich alles immer so bekannte Unternehmen wie die, die du jetzt schon genannt hattest? Also was müssen die denn können, um da drin vorzukommen sozusagen?
Ja, es sind schon immer Produkte, die man sofort kennt, die auch schon am besten dann vor Generationen die Oma benutzt hat. Familienunternehmen mit möglichst langer Geschichte, mit möglichst erkennbarer Kontinuität. Und was auffällt, es sind eigentlich immer so sehr sinnliche Produkte, also Kaffee, Schokolade, das Parfüm, die Konfitüre, dieser optische, geschmackliche, irgendwie sinnliche Reiz, der wirkt dann anscheinend schon als so ein Kaufauslöser, denn das Cover verspricht dann natürlich ein sehr sinnliches Erlebnis und deswegen hat man eigentlich bis auf vielleicht so Lego eher keine reinen Industriekonzerne und Lego ist natürlich auch ein irgendwie sinnliches Produkt, aber das fällt so ein bisschen raus aus der Reihe, sonst sind es wirklich Produkte, die man so richtig konsumiert und sich einverleibt.
Und sind das eigentlich, ist das jetzt wirklich was ganz Neues? Oder ich habe auch, während ich dir so zuhöre, so ein bisschen überlegt, so historisch gesehen, fällt mir sowas in der Art jetzt nicht direkt ein.
Ich glaube, es gab schon historische Unterhaltungsromane über Unternehmen, aber die waren eigentlich immer eher so vereinzelt. Es waren oft dann auch fiktive Firmen, die irgendwie angelehnt waren an echten Firmen. Aber der entscheidende Schritt war dann, dass man echte Markennamen ins Spiel gebracht hat und wirklich diese echten Geschichten erzählt hat. Das erste Mal, dass ich das gefunden habe, war das Buch Die Douglas-Schwestern von den beiden Autoren Jörn Precht und Eva-Maria Bast. Die schreiben unter dem Pseudonym Charlotte Jacobi und das kam 2020 raus. Und das war eigentlich das erste Buch nach diesem Rezept, historische Saga, aber eine echte Marke. Und das war ein enormer Erfolg und alles Weitere ist dann natürlich klar, also dass die Verlage jetzt immer mehr davon auf den Markt hauen, andere Verlage es seitdem auch versuchen und inzwischen kommen jedes Jahr mehrere solcher Bücher raus.
Und aktuell steht jetzt die schon erwähnten Schwartau-Schwestern, die stehen da ganz vorne auf der Spiegel-Bestsellerliste. Was ist jetzt, nachdem du dich so viel damit beschäftigt hast, dein Eindruck, woran das liegt, dass die Leute das kaufen?
Also ich glaube, zum Teil ist es schon mit so einer harten Marketinglogik einfach zu erklären. Es ist ein bekanntes Firmenlogo plus historischer Unterhaltungsroman. Das ist einfach ein doppelt starkes Kaufsignal für diese Zielgruppe. Aber ich würde vielleicht auch mal versuchen, so einen etwas feuilletonistischen Dreh oder eine feuilletonistische Erklärung zu finden. Weil mir scheint es schon auch so zu sein, dass es ja kaum noch Institutionen gibt, denen man wirklich vertraut, denen die breite Masse in unserer Gesellschaft vertraut. Parteien, Kirchen, Banken, der Staat, da gibt es überall so einen massiven Vertrauensverlust in den letzten Jahren. Und eine der wenigen Ausnahmen ist ja das deutsche Familienunternehmen. Den vertraut man noch. Das steht für Kontinuität, für Bodenständigkeit, auch für das Versprechen, dass irgendwie so ein Fortschritt über mehrere Generationen hinweg funktioniert. Und ich glaube, das ist schon auch was man dann in diesen Büchern mitbekommt. Also da wird einem gezeigt, wie noch solche Konstellationen über alle Zeiten, über alle Krisen, Kriege, familiären Katastrophen hinweg bestehen und Dazu kommt dann natürlich auch dieses ganz klassische Versprechen des Genres. Du kennst diese Marke schon seit deiner Kindheit. Jetzt erfährst du nochmal die Geschichte dahinter. Du weißt noch nicht alles. Hier decken wir dir nochmal das Familiengeheimnis sozusagen auf.
Aber was so mit der eigenen Kindheit verbunden ist, das hat ja oft auch so eine nostalgische Komponente, so Sehnsucht nach der guten alten Zeit.
Ja klar, also ich glaube, Nostalgie ist auch mit Sicherheit ein großer Teil davon. Es sind ja immer oder fast immer Produkte, die auch schon die Oma in der Hand hatte und die vielleicht schon auf dem Frühstückstisch in der Kindheit standen. Aber ich glaube, es geht schon noch um irgendwie sowas, um so eine spezifischere Form der Nostalgie. Weil ich habe mir gedacht, eigentlich sind es ja wie so Heimatromane für eine Generation, die gar nicht mehr diese Art der Heimatverbundenheit hat, die diese starke lokale Verwurzelung gar nicht mehr kennt. Und wenn sich aber dann diese kollektive Identität nicht mehr über Orte, über gelebte Traditionen definiert, dann können Konsumprodukte ja auch diesen Ort einnehmen und können so eine ähnliche Verbundenheit schaffen, mit der Familie schaffen, mit den Menschen in seinem Umfeld schaffen. Und so ist es ja dann eigentlich ein perfektes Versprechen in zwei Richtungen. Also einerseits schafft man diese Vertrautheit, andererseits hat man diese überraschende Enthüllung. Das heißt, ne, man kennt die Marke, man soll jetzt erfahren, was wirklich dahinter steckt. Und ich glaube, das ist dann eine Mischung, die sich sehr gut verkauft.
Und gibt es eigentlich hier nur bei uns in Deutschland oder hast du da auch auf dem ausländischen Buchmarkt was gefunden?
Nach allem, was ich gefunden habe, ist es schon in dieser Konzentration, in dieser Regelmäßigkeit ein sehr deutsches Phänomen. Die Bücher werden inzwischen auch in andere Sprachen übersetzt, also auch im Ausland finden die teilweise enormen Anklang. Aber mit Firmen wie Lego gibt's auch nicht deutsche Firmen, von denen man jetzt Bücher bekommt. Aber eigentlich sind es fast nur deutsche Firmen. Und ich glaube, das ist schon auch sowas, das hat auch mit dem deutschen Mittelstand natürlich zu tun. Das hat man, diese Tradition von Familienunternehmen mit 100, 150-jähriger Geschichte. Das ist in Deutschland natürlich zahlreicher und das ist auch stärker verankert als in anderen Ländern, stärker auch kulturell aufgeladen als in anderen Ländern. Und so ist, glaube ich, schon eine literarische Neuerung entstanden, die wirklich mal aus Deutschland kommt.
Sagt mein Kollege Nils Schniederjan über das vom Phänomen der historischen Unternehmenssagas, die ja anscheinend ganz langsam aber sicher den Heimatroman ersetzen. Vielen Dank, Nils.
Sehr gern.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Anna Wunsch aus Eichstätt und ich habe das Buch Die Vegetarierin von Han Kang demnächst abgeschlossen. In dem Buch geht es grob darum, dass eine Frau vegetarisch wird und dadurch erstens bei ihrem Mann aneckt und zweitens einfach durch das ganze Buch sich verändert. Ich habe daraus gezogen, vor allem wie die Frau behandelt wird, wie sie sich selber fühlt und fand das Buch nicht immer leicht zu lesen. Mir hat es auch erst nicht gefallen, aber ich konnte nicht wirklich aufhören, das Buch weiterzulesen. Deswegen würde ich es auch weiterempfehlen. Trotzdem fand ich manche Seiten sehr krass beschrieben und habe auch wirklich Pause gemacht. Also viele Sachen habe ich gelesen und habe weitergelesen und habe mich auch ein bisschen überfordert. Das hat einfach ein bisschen gedauert.
Ja. Anna Wunsch liest in Eichstätt den Roman Die Vegetarierin der koreanischen Literaturnobelpreisträgerin Han Kang. Erschien in einer Übersetzung von Ki Yang Lee im Aufbau Verlag als Taschenbuch für 12 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Judith Schalansky ist eine Autorin, deren Name eigentlich schon wie ein Synonym für besondere Bücher ist. Ob das jetzt ihre Naturkundenreihe ist, die sie herausgibt, oder ihre eigenen, meistens ja sehr sorgfältig und außergewöhnlich gestalteten Texte. Auch bei ihrem neuen Buch, da schimmert schon der Umschlag, so wie das Material, von dem erzählt wird. Marmor, Quecksilber, Nebel, woraus die Welt gemacht ist, heißt es. Und Helmut Böttiger hat es gelesen. Herr Böttiger, wieso widmet sich die Schriftstellerin Judith Schalansky und die Buchgestalterin jetzt diesen Stoffen?
Ja, sie führt damit schon etwas im Schilde. Man kennt sie ja von ihren früheren Büchern, dass sie eine Schriftstellerin ist, bei der es um etwas anderes geht, also um eine reine Erfindung. Sie geht also von diesen Materialien aus und man kann davon ausgehen, dass Marmor, Quecksilber und Nebel, dass das nicht einfach Abhandlungen über diese Gegenstände sind, sondern dass sie daraus etwas anderes spinnt und als Ausgangspunkt nimmt für gedankliche, literarische Höhenflüge. Und man fragt sich gleich, erzählt sie da eigentlich oder analysiert sie? Und wahrscheinlich ist es mindestens beides gleichzeitig.
Und was macht sie? Also wovon geht sie aus? Erzählt sie denn jetzt was? Sie haben ja gerade die Frage in den Raum gestellt.
Ja, es sind eigentlich Poetikvorlesungen, die sie letztes Jahr in Frankfurt gehalten hat. Das ist bei ihr aber nicht so wichtig. Also Literatur ist für sie dieses Umschalten von Theorie und Erzählen, so eine Zwischenform, für die Essay auch fast ein zu harmloser Begriff ist. Und nehmen wir mal diese erste Vorlesung, was es konkret war, über Marmor. Das beginnt wie eine Ich-Erzählung auf einer griechischen Fähre, wo sie einen großen Marmorblock auf einem Transporter sieht. Aber dieser Marmorblock, der entwickelt sofort so eine Eigendynamik und wird zum Ausgangspunkt für diverse Ausflüge in Kunst- und Kulturgeschichte. Und bei Marmor, natürlich ein Grundstoff für Bildhauerei, stellt sich sofort die Frage nach dem Wesen der Kunst. Gerade weil Marmor so konkret ist und weil seine Beschaffenheit bis ins kleinste Detail von ihr beschrieben wird, entsteht genau dadurch ein Rätsel und man ist sofort bei Michelangelo oder bei dem antiken Mythos um Pygmalion. Und dann taucht sogar eine skurrile Figur wie der Leipziger Psychophysiker Gustav Theodor Fechner aus dem 19. Jahrhundert auf. Also sie springt assoziativ zwischen Lesefunden, zwischen Theorieversatzstücken und einer Ich-Erzählung in einer subjektiven Aufladung. Das ist schon alles sehr schillernd und geheimnisvoll.
Jetzt ist Marmor ja sowas ganz Massives, Schweres, während Quecksilber ja sowas Springendes und Nebel ja sowas Unfassbares hat. Wie kommt das denn da zusammen?
Ja, der Untertitel, woraus die Welt gemacht ist, das ist ziemlich ironisch, weil man merkt sofort, die Welt ist natürlich noch aus ganz anderen Sachen gemacht, also aus Marmor, Quecksilber, Nebel. Aber die Art und Weise, wie sie von diesen Gegenständen ausgeht und so eine Weltkulturgeschichte entwirft und auch so eine poetologische Abschweifungen, das ist eigentlich das, woraus die Welt gemacht ist. Also nicht allein die Materie, um die es geht, sondern die Art und Weise, was uns diese Materie sagt, zu welchen Assoziationen sie uns bringt. Das ist im Grunde das, woraus die Welt gemacht ist. Und Quecksilber ist da besonders schillernd. Sie haben das ja schon gesagt, so ein schwer greifbares Schwermetall, das, wenn man es auf den Tisch legt, hat es so eine Oberflächenspannung, dass es hin und her hüpft. Und Quecksilber, es ist eigentlich die tollste Vorlesung. Also das ist so eine poetologische Selbstaussage von Judith Schalansky. Da geht es auch von seiner Ich-Erzählung aus. Ich muss in Mexiko, in Guadalajara, einen Vortrag halten über Buchgestaltung vor Studenten. Und die Art und Weise, wie sie das schildert, das ist per se schon quecksilbrig, weil sie sich in ihrer Rolle nicht so richtig sicher ist, was sie da in Mexiko mit ihren Gegenständen ausrichten kann. Und ihre Rolle als Vorlesende ist ja irgendwie fremd. Und unter der Hand kommt dann Quecksilber immer mal wieder zum Vorschein, dass Quecksilber ein Gegenstand ist der Alchemie, als es darum ging, Gold zu machen. Und diese Mischformen, dass man irgendwie Dinge miteinander kombiniert, das wird diesem Quecksilberkapitel sehr virtuos ausgeführt.
Also und setzt sie das auch irgendwie um, dieses Materielle? Sieht man das dem Buch auch an? Denn sie arbeitet auch mal sehr sorgfältig an der Haptik und Optik dieser Bücher.
Ja, sind so Buchstaben, die quecksilbrig leuchten auf dem Umschlag. Die Wörter entwickeln von innen heraus ein Strahlen, je nachdem, wie das Sonnenlicht drauffällt. Und es ist auch so die marmorierten Innenseiten weisen natürlich auf das Marmor hin. Aber bei Judith Schalansky ist es so, dass das auch inhaltlich sich niederschlägt. Und im letzten Kapitel Nebel, wo es eigentlich um Berechenbarkeit geht und um den Nebel, der alles undurchsichtig macht, da spielt die Mathematikerin Ada Lovelace aus dem 19. Jahrhundert eine große Rolle, die schon die KI im Grunde vorhergesagt hat. Und von ihr gibt es einen nachgelassenen Zettel, wo sie eigentlich davon träumt, ihre Mutter wollte sie weghalten von dem Schrecken, Literatur und Poesie, das ist nur schädlich, sie wollen sie auf etwas Nützliches hintrimmen und sie schreibt dann, ach, am liebsten hätte ich eine poetische Wissenschaft. Und das ist genau das, was Judith Schalansky macht.
Helmut Böttiger hat uns das neue Buch von Judith Schalansky vorgestellt, Marmor, Quecksilber, Nebel, woraus die Welt gemacht ist. Erschienen ist es im Surkamp Verlag für 24 €. Und übernächste Woche wird die Autorin auch bei uns hier in der Lesart zu Gast sein mit ihrem Buch.
Neue Krimis.
Jetzt ist wieder Crime Time bei uns und ich muss sagen, ich freue mich immer richtig auf diese neue Krimi-Bestenliste, weil sich darauf eigentlich immer Bücher finden, die Lesefreude pur bringen. Jetzt also die Liste für Mind. Bei mir ist einer der Juroren, mein Kollege Kolja Mensing. Diesmal mit 6 Neueinstiegen, unter anderem auch der Top-Titel The Mailman von Andrew Welsh Huggins. Ist denn da ernsthaft ein Postbote, also der Mailman, die Hauptfigur in diesem Krimi?
Ja, also dieser Mailman ist allerdings schon ein ziemlich spezieller Postbote. Der Mann heißt Carter, Mercury Carter, und er hat sich als Kurierfahrer selbstständig gemacht und wird immer dann engagiert, wenn es so um eine Lieferung geht, die besonders wertvoll ist oder auch möglicherweise ein bisschen heikel, denn dieser Carter liefert wirklich immer persönlich und unter allen Umständen. Das ist sozusagen sein Alleinstellungsmerkmal.
Und was hat er jetzt da diesmal im Paket quasi? Womit hat er es auf die Krimi-Bestenliste geschafft?
Ja, das erfährt man tatsächlich erst sehr spät. Es geht damit los, dass Carter ein Paket an eine Rechtsanwältin in Indianapolis zustellen soll, die sich allerdings genau in diesem Moment in den Händen von 4 schwer bewaffneten Gangstern befindet. Das heißt, wenn Carter seine Lieferung zustellen will, dann muss er eingreifen. Das macht er dann auch so sehr robust. Die ersten beiden Gangster erledigt er mit seinem stahlverstärkten Klemmbrett und was er sonst noch so zur Hand hat. Und dann beginnt wirklich so eine absolut streaming-taugliche Verfolgungsjagd, bei der Carter eben nicht nur von seinem Berufsethos angetrieben wird, also seine Lieferung wirklich immer persönlich zuzustellen, sondern auch von so einem, ja, so leicht übersteigerten und auch etwas abgründigen Sinn für Gerechtigkeit. Und beides macht ihn natürlich zu einer sehr amerikanischen Figur. Also dieser Carter, das ist so ein echter Recht- und Gerechtigkeits-Selfmade-Man. Und dass er dann auch noch Paketbote ist, also zu der Berufsgruppe gehört, die aktuell ja so das Symbol für den Plattformkapitalismus ist, das ist schon mal ein ganz interessanter Kontext, in dem man diesen erst einmal einfach nur super spannenden und super lustigen Thriller eben auch stellen darf. Mailman von Andrew Welsh Huggins.
Und wäre das jetzt auch für dich, also ich meine, bei so Jury-Sitzungen, da gibt es ja wahrscheinlich auch immer Diskussionen, und war das auch so dein Top-Titel oder hättest du jetzt so lieber ein anderes Buch auf der Spitze gesehen?
Ja, Jury-Sitzungen haben wir ja leider gar nicht. Wir schreiben uns immer nur E-Mails, macht aber auch Spaß. Und ja, also ganz klar, Mailman ist für mich auf jeden Fall der beste Krimi im Mai. Allein schon wegen diesem Klemmbrett, das da zur Waffe wird. Das ist so richtiger Thriller-Slapstick, ganz toll. Aber ich habe tatsächlich auch noch einen Herzenstitel auf der Liste. Und das ist Die große Hitze von Denise Miner, einer schottischen Krimi-Autorin. Andrea, ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, hier schon mal über die gesprochen. Du liest die auch.
Ich lese die auch sehr gerne.
Wir haben
gern.
Uns auch schon mal Bücher geliehen.
Ja,
ne?
Genau.
Und,
so,
ja. Und diese Denise Miner, die hat jetzt eben mit Die große Hitze ausgerechnet Raymond Chandlers Philip Marlowe wieder zum Leben erweckt. Und es klingt ja erstmal absurd, also ausgerechnet die Schottin Denise Miner schreibt jetzt einen neuen Marlowe.
Ist schon irgendwie schräg. Was ist denn das dann für eine Herangehensweise? Also parodiert sie das oder aktualisiert sie das? Spielt das im Heute?
Ja, also Denise Miner hat ihren Marlowe tatsächlich historisch korrekt im Los Angeles der 30er Jahre angesiedelt. Und auf den ersten Blick wirkt es tatsächlich so, als hätte man so in den Händen ein verschollenes Manuskript von Raymond Chandler, was jetzt wieder aufgetaucht ist. Also allein die Anfangssituation. Marlowe wird er in das Haus eines Millionärs gerufen, der sich Sorgen um seine Tochter macht. Und gefühlt fangen ja eigentlich alle Marlowe-Romane so an. Ganz sicher natürlich Chandlers Jahrhundertkrimi Der große Schlaf. Und die Sprache, Denise Miner, baut wirklich geradezu liebevoll Chandlers Stil nach. Also diese Mischung aus Lakonie, Pathos, Poesie, mit der Chandler damals den Krimi revolutioniert hat. Und Miner schafft das sogar, so völlig überzogene Chandler-eske Metaphern wie eine struppige Morgendämmerung wirklich so beiläufig in den Text zu streuen, dass es kein bisschen nach Parodie oder Fake-Zitat klingt. Das finde ich sehr beeindruckend.
Mhm. Aber also macht sie so eine Art Hommage an Chandler? Muss man selber als Leser, reicht es jetzt, dass ich Denise Miner-Fan bin, oder muss ich auch Chandler-Fan sein, um das zu mögen?
Also ich glaube, Chandler-Fans kommen hier unbedingt auf ihre Kosten. Ich glaube aber auch, dass Die große Hitze tatsächlich auch so als zeitgemäße Einstiegslektüre funktionieren könnte. Denise Miner liefert eben nicht nur eine Hommage an die wahrscheinlich bekannteste Krimi-Figur des 20. Jahrhunderts, sondern auch sowas wie eine kritische Rekonstruktion des Marlowe-Mythos. Der Philip Marlowe verkörpert ja so ein ganz bestimmtes, reaktionär-keusches Männerbild. Aus heutiger Sicht hat das so fast was Inselhaftes. Ein Macho mit Anstand und Haltung. Ja, klar, Gefühle können irgendwie vorkommen, aber die schmecken immer so ein bisschen nach Whisky und Mundwasser. Und ja, Frauen finden diesen Marlowe dann irgendwie auch sexy, aber Sex im engeren Sinne kommt ja in diesem Konzept und in diesen Büchern, in diesen Romanen überhaupt nicht vor. Und mit Blick auf dieses seltsam haltbare Männerbild bietet Denise Miner jetzt was ganz anderes an. Ihr Marlowe ist jetzt kein Feminist, soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber das ist ein Philip Marlowe, der sich so ganz selbstverständlich in queeren Kontexten bewegt oder der kein Problem damit hat, dass zum Beispiel eine frauengeführte Detektei gerade sehr viel mehr Erfolg hat als er selbst mit seinem komischen Ein-Mann-Büro. Und das Verrückteste ist, das funktioniert eben auch. Das ist ein super Krimi. Und auf jeden Fall hat man danach Lust, nochmal einen neuen oder vielleicht ja auch einen ersten Blick in diese Chandler-Klassiker zu werfen.
Also Denise Miner und die große Hits und Andrew Welch Huggins, The Mailman, lege ich mir mal so auf meinen Stapel. Aber jetzt akut fürs Wochenende, was muss ich mir da unbedingt jetzt mal mitnehmen?
Naja, also ich lese Krimis ja auch, weil man in Krimis besser als bei anderen Genres, finde ich, sehr direkt was über das Erzählen und über richtig interessantes Storytelling lernen kann. Und ein wirklich sehr, sehr schönes Beispiel dafür ist der Krimi Noch fünf Tage. Helena Falke ist die Autorin. Der Name ist allerdings ein Pseudonym. Die Geschichte spielt in der Schweiz, in Davos, wo eine sehr reiche Familie bei einem Giftanschlag ums Leben kommt. Ihr Essen ist vergiftet worden. Und die Tatverdächtige Nummer eins ist natürlich die Köchin der Familie, die allerdings auch etwas von dem Gift abbekommen hat und nur noch, darum der Titel, sie hat nur noch fünf Tage zu leben. Fünf Tage, in denen sie ja, ihre Unschuld beweisen muss. Und das Spannende ist eben diese Erzählsituation. Die Köchin, das ist eine extrem talentierte Köchin übrigens, die wird in einem Zimmer im Krankenhaus isoliert und muss, wie Scheherazade in Tausend und eine Nacht, gegen den Tod anerzählen. Also gegen den Tod eine Geschichte finden, eine Geschichte rekonstruieren, die den Mord an ihren Arbeitgebern erklären kann. Es gibt also so eine extreme räumliche und zeitliche Begrenzung. Das verlangt eine maximale Erzählökonomie und ein paar sehr raffinierte dramaturgische Tricks. Und ich fand es sehr eindrucksvoll, wie Helena Falke das umgesetzt hat. Und jetzt muss ich natürlich nur noch ermitteln, wer sich wohl hinter diesem Pseudonym verbirgt. Das weiß
absolut.
Ich
nicht. Absolut, ja, das wollen wir rausfinden. Aber ich weiß jetzt gar nicht, womit ich anfangen soll. Aber ist ja toll, wenn man viele gute Bücher noch vor sich hat. Danke, Kolja, für diesen Einblick in die aktuelle Krimi-Bestenliste für den Mai. Und die ganze Liste, die finden Sie auch auf unserer Homepage unter deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Hallo, ich bin David Hugendick. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, das heißt Jetzt sag doch endlich was, und das handelt vom Stottern. Und mein Buch des Lebens ist Moby Dick. Es ist ein Buch über alles, aber vor allem über einen Wal und einen irren Kapitän. Aber es ist auch eine Enzyklopädie des gesamten Lebens. Und ich bin zum ersten Mal diesem Buch begegnet als Kind. Ich hatte eine Hörspielkassette davon und hatte gar nicht gewusst, dass es dazu auch ein Buch gibt. Und dieses Buch habe ich dann mit 10 oder 11 das erste Mal aufgeschlagen und war ganz erschüttert, wie groß und dick und weitläufig das ist. Und ich glaube, mit 13 oder 14 habe ich mich zum ersten Mal getraut, es zu lesen. Und ich habe dieses Buch, glaube ich, 7-mal oder 8-mal schon gelesen, mich drin verloren. Ich habe es auch mindestens 12-mal angefangen und wieder abgebrochen. Und ich bin immer wieder aufs Schönste darin ertrunken.
Sagt David Hugendick über Moby Dick von Herman Melville. Ein Buch seines Lebens. Erschienen ist dieser Roman in einer Übersetzung von Alice und Hans Seifert als Inseltaschenbuch. Und David Hugendick war bei uns mit seinem autobiografischen Essay Jetzt sagt doch endlich was, in dem er von seinem Umgang mit dem Stottern erzählt. Und das ganze Gespräch mit ihm, das finden Sie in unserer Deutschlandfunk-Audiothek. Heute Abend geht es bei uns im Programm um einen Roman von Helene Bukowski, in dem sie sich mit Spezialschulen für Musik auseinandersetzt. Die gab es in der DDR für besonders musikalisch begabte Kinder. Das Buch heißt Wer möchte nicht im Leben bleiben und erzählt von einer jungen Pianistin, die an diesem System zerbricht. Und gestern war eben Helene Bukowski mit einem Musikpädagogen bei uns zu Gast bei einer öffentlichen Veranstaltung, die wir mit dem Literarischen Kolloquium Berlin ausrichten. Und das Gespräch geführt hat meine Kollegin Kollegin Miriam C. Wie war es denn so, euer Gespräch, Miriam?
Also wirklich ein ganz besonderes, muss ich sagen, weil Helene Bukowskis Roman und die Forschung von Wolfgang Lessing, von diesem Musikpädagogen, wirklich ganz eng schon verzahnt sind. Also Bukowskis Roman, du hast es gesagt, Andrea, der erzählt ja von dieser jungen Pianistin in der DDR, durchläuft die verschiedene Förderinstitutionen, also zum Beispiel so eine Spezialschule für Musik in Ostberlin, aber eben auch das Konservatorium in Moskau. Und mit 24 Jahren nimmt sich dann diese Pianistin, diese junge Frau, die es tatsächlich gegeben hat, also das ist ein wahrer Fall, die nimmt sich das Leben. Und Helene Bukowski hat das ganz beeindruckt und ganz sensibel und intensiv erzählt. Und schon während sie am Roman gearbeitet hat, hat sie eben diese Forschung von Wolfgang Lessing dazu erzählt, gelesen. Das hat sie uns gestern Abend erzählt.
Als ich angefangen habe, den Roman zu schreiben, arbeite ich eigentlich immer so, dass ich auch gucke, irgendwie wissenschaftliche Texte zu lesen. Und dann habe ich das Internet durchforstet und nicht so viel gefunden, aber deine Studie und mir die dann sofort bestellt. Und man sieht hier, ich habe ganz viele Eselsohren und Markierungen gemacht, weil das natürlich total interessant war, neben diesen Interviews, die ich ja dann persönlich auch geführt habe, das auch nochmal aufbereitet von einem Wissenschaftler lesen zu können.
Ja, also beide wirklich Autorin und Wissenschaftler haben also mit ehemaligen Spezialschülerinnen, Spezialschülern gesprochen. Und Wolfgang Lessing hat eben jetzt den Roman erst gelesen, als der dann schon veröffentlicht wurde, also später. Aber beide haben sich eben ganz intensiv damit beschäftigt. Und es ist auch wirklich so ein ganz kundiges Gespräch dann daraus geworden.
Ja, was haben die beiden denn rausgefunden oder auch hervorgehoben, was es so zu wissen gibt über diese Spezialschulen für Musik?
Vor allem, dass Kinder, die auf diesen Schulen waren, auf diesen Spezies, wie die sie auch genannt haben, dass die das ganz unterschiedlich erlebt haben. Also das waren schon Orte, wo sehr viel Disziplin von denen verlangt wurde. Ja, die Kinder mussten da täglich üben am Instrument, wurden auch ständig bewertet, standen in so einem Wettbewerb untereinander. Und diese Schulen waren in der Regel auch Internate. Also da kam man mit 10 Jahren hin, hatte also natürlich auch Heimweh. Die Zimmer waren ziemlich heruntergekommen teils. Also das Essen muss auch unterirdisch gewesen sein. Und wie also diese Schulen auch unter politischer Einflussnahme standen, das beschreiben tatsächlich auch sowohl Helene Bukowski in ihrem Roman als eben auch Wolfgang Lessing in dieser Studie. Aber wie das jetzt eben Menschen erinnern, die auf diesen Schulen waren, das ist eben so unterschiedlich. Und der Musikpädagoge Wolfgang Lessing, der hat deshalb so eine Fragestellung in seiner Forschung dazu hier gewählt.
Was wir versucht haben, also meine Forschergruppe und ich versucht haben, war jetzt nicht zu sagen, was war richtig, war das richtig oder war das richtig, sondern zu schauen, mit welchen Erwartungen, mit welchen Vorprägungen kommen Schülerinnen und Schüler an diese Schule und inwieweit bestimmen diese Vorprägungen das, wie sie die Schule dann erleben.
Ja, und tatsächlich liest man das im Roman und in dieser Studie heraus, dass die Vorprägung, also wirklich das Elternhaus, wie da Musik erlebt wurde, was für ein Verhältnis man da zur Musik, zum Instrument aufgebaut hat, dass das extrem wichtig dafür war, wie man durch diese Schule gekommen ist. Eigentlich eine sehr bemerkenswerte Erkenntnis, wenn man natürlich bedenkt, diesen Institutionen in der DDR natürlich sollten die allen Kindern offen stehen. Ganz so war es aber eben nicht.
Und haben die beiden denn auch daraus was ableiten können aus ihren Erkenntnissen, was das für musikalische Förderung heute so heißt?
Ja, also die Musikpädagogik schaut natürlich heute sowieso schon viel mehr darauf. Also wie kann also nicht nur Leistung abverlangt werden, sowas wie Perfektion abverlangt werden, sondern wie kann eben auch das Musizieren zu einer beglückenden, irgendwo ganzheitlichen, selbstbestimmten Erfahrung werden? Und das ist natürlich viel eher die Blickrichtung heute. Und Helene Bukowski hat es noch so schön gesagt, sie hätte sich eine Erkenntnis schon viel früher gewünscht, eine Erkenntnis, die diese junge Pianistin gemacht hätte, dass nämlich das Klavier in ihrem Leben sehr wichtig war oder im Leben sehr wichtig sein kann, aber vielleicht doch immer nicht alles im Leben ist.
Klingt nach einer spannenden Diskussion. Danke, Miriam, dass du uns jetzt hier neugierig gemacht hast auf diese Sendung. Das ganze Gespräch zwischen der Schriftstellerin Helene Bukowski und dem Musikpädagogen Wolfgang Lessing können Sie heute Abend ab 19.30 Uhr hören, hier im Deutschlandfunk Kultur, danach in der Deutschlandfunk-App.